SWR 2 Treffpunkt Klassik hier. Zuletzt das Rondo in B-Dur, Köchelverzeichnis 269 von Wolfgang Amadeus Mozart. Lena Neudauer Violine, begleitet von der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Ja, und dieses Rondo hat Mozart für einen Geiger geschrieben, namens Brunetti. Und dieser Brunetti, kann man sagen, war nicht wirklich der beste Freund von Mozart. Mozart selbst hat ihn und sein Spiel als grob und schmutzig bezeichnet. Das könnte jetzt aber auch daran liegen, dass dieser Geiger Brunetti sich bei anderer Gelegenheit mal darüber beschwert hat, dass Mozarts Musik ihm zu künstlich sei. Jedenfalls kann man zusammenfassen, die beiden haben nicht allzu gut übereinander geredet. Aber wie viel davon stimmt eigentlich und was ist durch Quellen belegt? Diese Fragen kann man jetzt möglicherweise stellen an Ulrich Konrad. Der ist Mozart-Forscher, Mozart-Spezialist und er hat seit einigen Wochen beim Mozartfest in Würzburg eine sogenannte Mozart-Sprechstunde eingerichtet. Ja, und wenn man eben über Mozart sprechen möchte als Klassikfan, dann kann man sich da melden bei Ulrich Konrad, dem ich jetzt telefonisch zugeschaltet bin. Hallo, Herr Konrad.
Ja, grüß Gott, ich begrüße Sie.
Ja, da frage ich mich doch mal direkt, Mozart-Sprechstunde klingt so ein bisschen, als würden sich da Menschen melden, die ein Problem mit Mozart haben. Das geht wahrscheinlich ohne Krankenschein, aber was kommen für Leute zu Ihnen?
Ja, es ist der Einstieg ist eigentlich sogar ganz richtig. Die Leute haben ein Problem, sie wollen etwas wissen und werden ihre Fragen nicht recht los. Ich werde oft angesprochen nach Vorträgen oder sonstigen Veranstaltungen, ach, darf ich Sie gerade mal kurz was fragen? Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn da ein Bedürfnis besteht, Fragen zu stellen, natürlich primär zu Mozart, aber auch sonst zu dem, was wir klassische Musik nennen, dann biete ich doch einfach mal im Rahmen des Mozartfestes Würzburg eine solche Sprechstunde an. Da gibt es ein sehr schönes Veranstaltungslokal des Mozartfestes mitten in der Stadt, in der Nähe der Fußgängerzone. Da kann man entweder als Laufkunde einfach vorbeikommen oder ganz gezielt zu Terminen sich einfinden und ja, einfach alles fragen. Sie könnten mich also zum Beispiel auch gefragt haben, wer war dieser Brunetti und war das wirklich so ein mittelmäßiger Geiger? Und dann hätte ich versucht, Ihnen darauf eine Antwort zu geben, hätte vermutlich ausgeführt, dass das Verhältnis von Kollegen ja auch in anderen Zusammenhängen nicht immer das Beste ist. Brunetti war sicher ein guter Geiger, sonst hätte er diese Position in Salzburg nicht gehabt, so wie Mozart anerkanntermaßen ein guter Komponist auch für das Instrument der Violine war. Dass gerade dieses Stück, dieses Rondo, was zu hören war, bei Mozart nicht die hellste Freude auslöste, lag einfach daran, dass er es komponieren musste. Er war ja da aus München wegbeordert worden, wo er gerade den Triumph mit dem Idomeneo gefeiert hatte, saß jetzt in Wien und der verhasste Dienstherr, Fürst Erzbischof Coloredo, hatte ihm also Aufgaben aufgegeben, es mussten Konzerte gegeben werden und dann hatte er das zu schreiben und so etwas machte Mozart dann leicht, ich würde mal sagen, bockig.
Jetzt bin ich gerade extremst beeindruckt, Ulrich Konrad, denn ich habe Ihnen vorher tatsächlich nicht verraten, welches Stück ich vor der Sendung spielen würde. Das heißt, man kann Ihnen ganz offenbar Fragen stellen und Sie müssen dann nicht nochmal groß in Ihre Bibliothek gehen, in Ihren früheren Arbeiten recherchieren. Es gibt tatsächlich so viel Wissen, was Sie natürlich als Mozart-Experte parat haben, aber ich könnte mir vorstellen, da kommen ja sicher auch Leute hin, die Sie herausfordern wollen, die Fragen stellen, die wirklich extrem schwer zu beantworten sind, oder?
Ja, also es hat mal jemand eine Jux-Frage gestellt und wollte wissen, wie alt Mozart am 8. Juli 1873 geworden wäre. Da habe ich mal kurz mein Smartphone gezückt und das von einem findigen digitalen Rechner ausrechnen lassen. Nein, aber es ist natürlich so, auch ich weiß selbstverständlich nicht alles, das wäre ja anmaßend, aber bislang habe ich Glück gehabt, die Fragen, die ich zu beantworten hatte, die konnte ich tatsächlich aus dem Stand beantworten. Also letztens kam eine Dame und äußerte, dass sie eine begeisterte Cellospielerin sei und nicht verstehen könne, warum Mozart kein Cellokonzert geschrieben habe.
Da würde mich jetzt auch interessieren.
Ja, das ist eine interessante und passende Frage. Überhaupt bin ich der Meinung, dass es, und das versuche ich auch zu vermitteln, es gibt überhaupt gar keine blöde Frage, sondern wenn jemand eine Frage hat, soll er sie stellen, denn schließlich bedrängt sie ihn und er möchte eine Antwort haben. Ja, mit dem Cellokonzert, das ist vergleichsweise schwer und dann auch wieder uneindeutig zu beantworten. Wir wissen ja, dass Mozart im Grunde genommen ein in Anführungsstrichen Gelegenheitskomponist war, wie fast alle Komponisten im 18. Jahrhundert. Das heißt, er komponierte Musik, für die es eine Gelegenheit gab, sie aufzuführen. Und wenn er ein Violinkonzert schrieb, dann hatte er eine Aufführungssituation im Blick. Wenn er ein Oboenkonzert schrieb, hatte er einen Oboisten im Blick und so weiter. Und das Schicksal, so könnte man sagen, hat es gefügt, dass er nie einen Cellisten in seiner Umgebung hatte, der ihn direkt entweder angesprochen hätte, schreib mir doch ein Cellokonzert, so wie etwa später Stadler das mit dem Klarinettenkonzert gemacht hat, oder dass er eben auch in seinem Umfeld keinen Bekannten hatte, von dem er selbst dachte, ach, für den würde ich doch mal gerne ein Cellokonzert schreiben. Also das ist so eine Frage, aber es gibt auch, es kommen Fragen, wie groß war eigentlich Mozart, Klammer auf, wenn Sie es wissen wollen, etwa 1,55 Meter. Klammer zu, oder er würde, es gibt auch so Fragen wie, was würde Mozart heute auf Instagram posten? Gut, das kann er natürlich nicht wirklich beantworten, aber ich glaube, also wenn er das Medium wirklich nutzen würde, dann würde er wahrscheinlich doch jeden dritten Tag von einem neuen Werk berichten oder einem neuen Plan, den er hätte, oder über eine gelungene Aufführung.
Oder auf Instagram live direkt improvisieren vor Publikum, das geht ja inzwischen auch.
Oder so etwas.
Und trotzdem stelle ich mir vor, Sie sitzen da nicht ganz ohne Hilfsmittel, da steht wahrscheinlich ein Computer, den Sie zur Not eben auch konsultieren könnten, um einfach mal Ihre alten Arbeiten durchzugehen, oder nicht?
Ich habe das Laptop immer dabei, aber ich habe es bislang noch gar nicht angeschlossen. Und ich habe mir jetzt zwei oder dreimal die Mühe gemacht, das Köchel-Verzeichnis mitzuschleppen. Aber zum Glück musste ich es bislang noch nicht aufschlagen.
Haben Sie selbst im Rahmen der Mozart-Sprechstunde, die hat ja jetzt schon ein paar Mal stattgefunden im Rahmen des Mozart-Festes, etwas gelernt, etwas, was Sie vorher vielleicht schon geahnt haben, gewusst haben, will ich jetzt nicht sagen, aber was ganz anders in Ihr Blickfeld gerückt ist?
Naja, ich merke, und das ist jetzt für mich keine große Überraschung, dass die Fragen, die Musikliebhaber haben, oft ganz andere sind als die, die wir als Wissenschaftler ergründen wollen. Also sind vielleicht auf eine, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, gewisse Weise mehr an der Oberfläche kratzen, also Dinge, die unmittelbar ins Auge oder ins Ohr stechen, während wir als Forscher oder als Wissenschaftler natürlich längst uns versenken, tief in die Innereien der musikalischen Analyse oder der Quellenüberlieferung. Das ist ja in allen Wissenschaften so, wenn ich jetzt Physiker oder Chemiker wäre, dann würde ich mich irgendwo im Bereich von Nanometern und Molekülen bewegen, aber den in Anführungsstrichen normalen Mann oder die normale Frau interessiert dann vielleicht irgendein Phänomen der Fallgesetze oder warum irgendein bestimmtes Element eine bestimmte Eigenschaft hat. Und das merke ich jetzt deutlich. Es gibt ganz allgemeine Fragen, die irgendwie offen nicht richtig beantwortet werden in den Medien oder in den Büchern oder in sonstigen Auskunftsquellen, die aber die Leute bewegen, und dann kommen sie einfach. Meine, das sind auch, ich hatte eine draufgeschrieben, wer hat eigentlich die Mozartkugel erfunden? Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, das zu diskutieren, aber die Mozartkugel hat eine bewegte Geschichte. Sie ist erfunden worden in Salzburg von einem Konditor. Und die Erfindung war so erfolgreich, dass sie schnell plagiiert wurde. Und das hat den Originalerfinder natürlich erbost. Und er ist vor Gericht gezogen und wollte das schützen lassen. Und das Gericht hat dann eine salomonische Lösung gefunden. Der Erfinder darf seither, das ist seit 1898, seine Mozartkugeln original Mozartkugeln nennen. Und alle anderen heißen echte Mozartkugeln.
Ich glaube, ich habe noch nie so viel über Wolfgang Amadeus Mozart gelernt in so kurzer Zeit. Eine vielleicht Frage, die zu einer knappen Antwort einlädt, noch zum Schluss, Ulrich Konrad. Wo wird Mozart denn am häufigsten falsch verstanden oder falsch gedeutet? Also was ist der häufigst falsch referierte Fakt über Mozart?
Sein Name. Er hieß nie Wolfgang Amadeus Mozart.
Sondern
er hieß Wolfgang Theophilus Mozart, und dieses Theophilus wurde entweder ins Italienische übersetzt, dann hat er sich Wolfgang Amadeo genannt, oder ins Französische Wolfgang Amadei. Es gibt von ihm keine Signatur in einem Brief oder auf einem Autograph, wo er sich Wolfgang Amadeus nennt. Wolfgang Amadeus wird er genannt im Sterberegister, weil das Sterberegister immer alle Namen auf Lateinisch notiert, und dann seit dem 19. Jahrhundert.
Dann gelobe ich jetzt in dieser Hinsicht zumindest Besserung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrich Konrad. Die nächste Mozart-Sprechstunde findet statt am kommenden Freitag ab 16 Uhr beim Mozartfest in Würzburg. Ja, und vielleicht gehe ich auch mal selber hin. Tschüss, Ulrich Konrad.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank für das Gespräch.